In diesen Tagen war in der täglichen Bibellese die anschauliche Geschichte, der Bericht dran, wie das Volk Israel in der Wüste durch Gott gnädig herausgeführt, geleitet bei Nacht durch die Feuersäule, am Tag durch die Wolkensäule. Gott war nahe, wie sie anfingen zu murren. Wir hatten doch in Ägypten die Fische und den Knoblauch und die Zwiebel. Warum mussten wir denn hier in die Wüste? Wenn jemand aufgescheuchte Seelen hatte, dann damals dies Volk. Aber erst recht der Mose. Und Mose trat vor den Herrn, heißt da, 4. Mose 10, und sprach: Warum hast du diese Last auf mich gelegt? Warum muss ich dies Volk tragen? Ich kann's doch nicht. Lieber Gott, übernimm doch du. Und da hinein in diese Situation der aufgescheuchten Seelen, die wie verdorrt waren, ließ Gott ausrichten: Ist denn meine Hand zu kurz geworden? Da kam das Stichwort von der Hand unseres Herrn vor, dass er ihre ganze Tagung bestimmt. Die Hand des Herrn ist nahe. Er kann eingreifen, er kann zupacken, er kann helfen. Beim Propheten Jesaja wird gesagt, die schlimmste Gottlosigkeit, Vermessenheit ist, wenn Menschen sagen, Gott hat keine Hände. Ist Ihnen das Wort auch schon begegnet? Manchmal steht sogar in Kirchengemeinden, Schaukästen, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände. Oh, dann wär's schlimm, wenn es bloß unsere Hände gäbe. Ist das Vorrecht, dass Gott uns manchmal mit unseren schwachen Händen beteiligt. Aber die Hand des Herrn ist stark, ist nicht zu kurz geworden. Er kann eingreifen. Aufgescheuchte Seelen, der Prophet Jeremia hat es erlebt. Lieber Gott, verflucht sei der Mann, der meiner Mutter sagte, du hast einen Sohn geboren. Verstehen Sie, Prophet Gottes, und der verflucht den Tag seiner Geburt, warum muss ich überhaupt da sein? Aufgescheuchte Seelen. Das Stichwort kommt ja von dem schönen Neujahrslied von Dietrich Bonhoeffer, wo es dann heißt: Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, das du für sie bereitet hast. Und wir wissen, dass unser Herr Jesus dieses Wort aufgenommen hat. Eigentlich hat der Bonhoeffer das ja von Jesus. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, Vers 29. Aber es geht noch weiter zurück. Der Herr Jesus hat den Ton vom Propheten Jeremia aufgenommen. Dort in Jeremia 6 finden wir das Wort: So spricht der Herr. Jeremia 6, Vers 16. So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und dann geht es erschreckend weiter, vielleicht auch in Ihren Bibeln, aber Sie sprechen: Wir wollen es nicht tun, wir wollen nicht nach den Wegen der Vorzeit fragen. Da hat also Gott das heilige Anliegen, dass seine Leute, die von der aufgescheuchten Seele nicht bewahrt bleiben, Ruhe finden für die aufgescheuchten Seelen. Für uns Älterwerdende, und ich bin dankbar, dass ich als Alter mitten unter Ihnen, die Sie wesentlich jünger sind, sein darf, Warum lachen Sie? Sie sehen alle so frisch aus. Vielleicht liegt es an Langensteinbacher Höhe. Für uns Älterwerdende gibt es mancherlei Anlässe, dass unsere Seelen aufgescheucht werden. Es ist ja mit unserem Innersten so ähnlich wie mit dem, was der Apostel Paulus vom Gewissen sagt, Römer 2, dass da Gedanken sind, die einander anklagen und verteidigen. Und so ist auch mit unserer aufgescheuchten Seele, ach, meine Enkel, legen die sich auch genug an den Laden, damit sie in unserer Welt bestehen können, dass sie durchkommen. Und dann kommt wieder der entschuldigende Gedanke, ach, das wird schon werden, die Eltern werden schon dafür sorgen, das Leben wird sie schon zurechtbügeln. Gedanken, die sich jagen, hin und her, die Sorge und besonders in Nachtstunden kommen ja diese schreckenden Gedanken. Da zermattert sich unsere Seele, ob der Schmerz, den ich plötzlich fühle, Signal ist für eine schlimme Krankheit, ob unsere Rente ausreichen wird, wenn die Verhältnisse noch schlechter werden, ob ich ähnlich wie der blitzgescheite Rhetoriker Walter Jens in Tübingen in die Demenz hineinschlittern werde. Und wer sorgt dann für mich? Wie werde ich dann benehmen? Was steigt dann aus den Urgründen meiner Seele auf? Bloß Sumpfblasen, dass ich alle, die mich betreuen, einen Schrecken kriegen, der will Christ sein. Ob ich das mit meinem Testament richtig geordnet habe, ob alle, die ich bedacht habe, zufrieden damit sind, ob sich die Spannung mit dem Nachbarn noch legen wird, irgendwann einmal, ob er je lernen wird, auch den Müll richtig zu sortieren, der mir so wichtig ist, ob ich denn alle nötigen Briefe, die schon längst geschrieben hätten werden sollen, auch zu Menschen, die ich enttäuscht habe, die ich verletzt habe, ob ich sie geschrieben habe, aufgescheuchte Seelen, viele von Ihnen kennen das. Und bei Menschen, die vor Gott leben wollen, und viele von uns wollen das ja, kommen auch ganz andere Seelenunruhen dazu. Ob ich wirklich all das Unbereinigte meines Lebens vor ihm bereinigt habe? Mein väterlicher Freund Konrad Schmid hat mir, als ich noch jung war, einmal ein Wort gesagt, das ich damals noch gar nicht begreifen konnte. Je älter ich als Christ werde, desto mehr tut sich mir auf, wie viel ich versäumt habe, was bei mir unbereinigt ist, wie viele Bereiche von Gott noch nicht geordnet sind. Ist zu laut?
Also insgesamt ist es okay, aber wir geben noch einen Sachen dazu.
Noch einen, jawohl. Ob ich dankbar genug war für all das, was Gott uns erleben ließ in 6 Jahrzehnten des Friedens? Es kann ja das Heimweh nach einem geliebten Menschen so stark werden, dass man beinahe drüber vergisst, auch für viel wie viel man dankbar sein konnte über dem gemeinsamen Weg. Der württembergische Erweckungsprediger Ludwig Hofacker hat es noch auf seinem Sterbebett erlebt, dass die Anklagen Gottes da waren für viel Versäumtes in seinem kurzen 30-jährigen Leben. Und er konnte sagen, ich habe 1000-mal mehr die Hölle verdient als den Himmel. Der Erweckungsprediger. tausendmal mehr die Hölle verdient. Ältere Menschen, die nicht einfach Gott einen guten Mann sein lassen wollen, kommen beim Bibellesen in Schleudern. Erst in dieser Tage hat mich ein Mensch wissen lassen. Der Jesus hat doch zweimal gesagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Bin ich denn auserwählt? Gehöre ich zu denen, die einmal heimkommen dürfen, zum Herrn, wie wir es in diesen Tagen immer wieder hören, als das Größte, als das Ziel unseres Lebens? Wenn der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, die haben gefragt, Herr, werden nur wenige selig werden? Ringet ihr danach, dass ihr selig werdet? Und Herr Jesus, ich habe meint, du hättest mich von Ewigkeit her erwählt. Bin ich denn bei den Erwählten? Das sind Fragen, die Menschen umtreiben können, sodass die Seele wirklich aufgescheucht ist. Es ist mir so groß, dass in der Bibel nicht gesagt wird, Menschen, die mit Gott leben, sind in dauerndem Frieden. Die kann nichts mehr anfechten. Und dass der Jesus seinen Leuten gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Angst. Auch ganz im persönlichen Bereich dieser Welt. Martin Luther konnte sagen, wenn der Feind wird das Leben verklagen. Wenn der Teufel sagt, reicht's denn in den Himmel? Woher weißt du denn das? Hast du es festgemacht? Solchen aufgescheuchten Seelen wollte der Prophet Jeremia im Auftrag seines Gottes Ruhe verschaffen. Sie sollten Ruhe finden für ihre Seelen. Und das Rezept ist, fragt nach den Wegen der Vorzeit. Mich hat das beschäftigt, warum es hier heißt, die Wege der Vorzeit. Und mir ist so geworden, als ob der Prophet im Auftrag Gottes sagen würde, jetzt geht doch nicht bloß euren Gedanken nach, der ganzen Irrlichterei eurer Gedanken, die da hin und her zischen, sondern fragt nach Wegen. Wege sind, die werden unternommen. Wege unseres Lebens, die haben wir Schritt für Schritt unternommen. Fragt danach, wie Gott Menschen schon in früheren Zeiten geführt hat, geleitet hat, wie er eingegriffen hat, als seine Hand nicht zu kurz geworden ist. Tretet an die Wege, kommt heraus aus euren Gedanken. Der große Theologe Martin Kähler konnte seinen Studenten sagen, hilf aus den Gedanken ins Leben hinein, ganz ohne Wanken dein eigen zu sein. Hilf aus den Gedanken, die sich anklagen und entschuldigen, die sich sorgen, die aufgescheucht sind, ins Leben hinein. Frag doch mal nach den Wegen der Vorzeit, was Gott wirklich tut, wie Gott auch mit Menschen handelt, deren Seelen aufgescheucht sind. Dann werdet ihr den guten Weg erkennen. Frag nach den Wegen der Vorzeit. Was musste der Vater Abraham, der greise Vater, dem endlich durch Gottes Geschenk der Erbe geschenkt war, der Verheißene, durch den die Geschlechter der Welt gesegnet werden sollten, wie musste seine Seele aufgescheucht sein, wund sein, als er zum Berg Gottes ging und neben ihm sein Sohn, der Erbe, der Verheißene, der Gesegnete. Und dann fragt der Sohn auch noch, Vater, wir haben hier Holz, wir haben das Feuer dabei, aber wo ist das Schaf, das das Brandopfer sein wird? Und dann sagt Abraham, der Herr wird sich schon ein Opfer ersehen. Und ihm muss es doch gegärt haben. Ich weiß, dass mein Sohn geopfert werden soll. Und ein paar Stunden später ist es so weit, dass das wahr wird. Der Herr hat sich ein Opfer ersehen und es ist nicht der verheißene Isaak. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, längst bevor wir uns sorgen, hat der lebendige Gott mit seinen Leuten seinen Plan. Der weiß, wie er eingreifen wird, was er zu tun vorhat. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Fragt doch danach, wie es etwa der Hanna ging. Von ihrer Partnerin Peninna belächelt, verachtet. Ich habe Kinder und du hast nichts. Was ist dein Leben schon wert? Und als sie weinte, kam ihr Mann Elkanah und sagte das schönste Liebeszeugnis, das in der Bibel steht. Bin ich dir denn, ist meine Liebe nicht mehr wert als 10 Söhne? Hanna, ich hab dich doch lieb. Da ging Hanna hinein ins Heiligtum, weil sie gemerkt hat, nicht mal mein Mann versteht mich mehr. Ein großer Ausleger unserer Tage hat gesagt, die Hanna hat doch nicht bloß danach verlangt, dass sie selber noch mal Mutter werden darf, dass sie ein Kind gebären darf. Lieber Gott, in diesem gottlosen Betrieb hier von Silo brauchst du doch deinen Mann. Ich möchte doch den gebären, der dein Retter ist. Der Elkanah hat gar nicht verstanden, besser als 10 Söhne ist meine Liebe. Und sie schüttet ihr Herz aus und nicht mal der Priester versteht sie, sondern meint, sie sei besoffen. Aber der Herr hat sie verstanden. Der Herr hat seinen Plan bereit gehabt für die Hanna. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gott kennt seine Leute, er hat Kraft einzugreifen. Dem großen Lied von Paul Gerhardt, gib dich zufrieden und sei stille. Heißt es in einer Zeile, er kennt die Seufzer deiner Seelen, die aufgescheuchten Seelen. Und kein einziges kleines Menschlein der Seinen, nicht mal eine verachtete Hanna, ist ihm zu nebensächlich. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, was Gott getan hat, wie er geführt hat. Fragt nach den Wegen. In allen Religionen spielen die Göttersagen eine große Rolle. Ach, auf dem Gymnasium mussten wir einst die Göttersagen der Griechen und Römer, wie der Zeus Krach hatte, wegen mit einer Hera und alles Mögliche lernen. In Religionen spielen die Mythen, die Göttersagen eine große Rolle. Märchen, Erdachtes. Und unser Gott sagt, jetzt guck doch mal, was ich gemacht habe. Frag nach den Wegen, die ich Leute geführt habe. Nach Fakten. In der Verwaltung, unser Bruder Merz, der war lange Zeit in der Verwaltung, wenn es da einen Vorgang gibt, früher hat man gesagt, den Juristerei eine Reichsgerichtsentscheidung, heute Bundesgerichtshof, dann kann der kleine Amtsrichter sagen, da gibt es eine Grundsatzentscheidung, nach der kann ich gehen. Wenn Gott einen Weg mit seinen Leuten gegangen ist, ist das ein Vorgang, auf den man sich berufen kann, nicht eine Zufälligkeit. Der Jakob versuchte, seinen eigenen Weg zu finden. Als er das Erbe des Vaters an sich gebracht hatte und auch den Segen, haha, ich kann mich durchschlagen. Ich werde auch mit meinem Schwiegervater und mit seinen Tricks fertig. Und dann am Ende hat er versucht, noch eine gute Taktik anzuwenden, um seinen zornigen Bruder Esau zu besänftigen. Er hat eine Herde um die andere mit Kamelen, Eseln, Schafen vorausgeschickt. Die gehören dir. Und hoffte, seinen Bruder rumzukriegen, den zornigen Esau. Und dann plötzlich wird ihm deutlich, man muss nicht bloß das Leben meistern, nicht nur mit zornigen Menschen fertig werden, Familienzwist schlichten können, sondern vor Gott bestehen können, wenn Gott mir in den Weg tritt durch seinen Engel. Dann gibt es bloß noch die eine Bitte, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So dürfen wir, wenn unsere Seele angefochten ist, schreien, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn auch in Nachtstunden. Die dürfen sich an Psalm 32 halten. Wohl dem, sagt der König David. Jetzt müsste es doch eigentlich weitergehen, dem der Herr sein Reich schützt, dem er sein Reich ausbreitet, dessen Armeen er Sieg gibt. Nein, wohl dem, dem die Sünde bedeckt ist, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Wohl dem, gesegnet er. Denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Denn deine Hand lag schwer auf mir. Da bekannte ich dir meine Sünde, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Ist nach wie vor das Zentrale für unsere aufgescheuchten Seelen. Herr, vergib, wenn uns das aufgedeckt wird in Träumen. Ich war ja viel in Synoden von Württemberg und EKD unterwegs und habe mich in den Streit, in den kirchenpolitischen Streit hineingewagt. Wenn meine Frau mich fragt, was hast du so schlecht geträumt heute Nacht, dann sage ich, ich war wieder auf der EKD-Synode. Und da fällt einem auch auf, habe ich zu hart geantwortet? Habe ich die Sache der Evangelikalen zu schroff dargestellt, zu unerbittlich, zu unduldsam? Und da kann man bloß sagen, Herr, vergib mir, ich kann es nicht mehr bereinigen, sondern deck du deine Hand drüber über auch das, was ich total falsch gemacht haben sollte, ich weiß noch nicht mal. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und wie ist das mit der Erwählung, wenn wir Angst haben, ob wir überhaupt erwählt sind? Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Nebenbei gesagt, der Herr Jesus hat es denen gesagt, die gemeint haben, ich bin dabei. Und hat er das Gleichnis erzählt, dass viele eingeladen waren zur königlichen Hochzeit. Aber am Schluss haben die meisten gesagt, aber jetzt habe ich keine Zeit, später mal. Wir Älteren wissen, wie das ist mit später einmal, wie schwer das fällt im Alter. Wie schwer es sogar schon fällt, konzentriert zu beten, konzentriert zuzuhören. Und da sagt Jesus, ringe danach. Viele sind berufen, wenig sind auserwählt. Dem Menschen, der mich danach gefragt hat, wie ist denn das? Bin ich denn erwählt? Von Ewigkeit her, wie es im Epheserbrief steht, habe ich gesagt, im Epheserbrief steht, Epheser 1, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn in ihm sind wir erwählt von Ewigkeit her. Bevor die Welt geschaffen wurde, hat Gott einen Heiland bereitgestellt. Der Heiland, der dich gerufen hat, dem du so viel dankst. Du bist doch schon im Plan Gottes drin seit Ewigkeit. Das weißt du, seit der Heiland dir begegnet ist. Den hat Gott bereitgestellt von Ewigkeit her. Das ist nicht eine Augenblicksentscheidung Gottes. Und habe dazu erinnert an das, was Johannes 1 steht, von einem gewissen Nathanael, Der wurde durch den Philippus zu Jesus gebracht. Und Jesus sagte, schön, das ist ein richtiger Israelit, an dem kein Falsch ist. Und da hat er gesagt, Entschuldigung, Herr Jesus, Sie kennen mich doch gar nicht. Wie kommen Sie jetzt darauf? Und da hat Jesus gesagt, ehe dich Philippus rief, da unter dem Feigenbaum, ich habe es gut aus der Ferne gesehen, habe ich dich gekannt. Schon ehe der Herr Jesus die heilige Stunde eingeläutet hat, in der er uns berufen hat, er uns gekannt, von Ewigkeit her. Das dürfen Sie nehmen als Gewissheit dafür. Es war nicht bloß eine Augenblicksentscheidung, war nicht bloß bei der Emotion, dass ich plötzlich Jesus lieb hatte. Wir haben gestern Abend gehört, wie das ist, wenn ein Mensch Jesus gehörte und dann plötzlich auf Distanz zu ihm ging. Wird es bei mir auch so sein? Ach nein, Herr Jesus, du hast mich von Ewigkeit her lieb gehabt. Und dabei soll es bleiben. Ich danke dir dafür. Hilfe für aufgescheuchte Seelen, aber jetzt bin ich weit vorausgeeilt. Wir sollten den Jeremia noch ernster nehmen. Also, der Jeremia hat das selbst gekannt. Mit vielen anderen Frauen und Männern, die Gotteszeugen waren. Was das ist mit der aufgescheuchten Seele. Wir haben es heute Morgen beim Frühstück mit Bruder Straub besprechen können, dass das bei Jeremia erschütternd ist. Jeremia 11. Ich war wie ein argloses Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Kennen Sie das? Dass man den Eindruck hat, alle sind gegen mich. Ich hab doch gar nichts Böses getan. Ich hab denen, die jetzt gegen mich sind, alles Gute zugetraut. Ich war wie ein argloses Lamm. Wie kann da die Seele aufgescheucht sein? Jeremia 15, Vers 10. Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast gegen den jedermann, hadert und streitet im ganzen Land. Ich habe doch weder auf Wucherzinsen ausgeliehen, noch hat mir jemand geliehen. Ich war kein Wiedeking und doch flucht mir jedermann. Wem ihr meine Mutter? Am erschütterndsten Jeremia 20. Meine Feinde sagen ab Vers 10, sogar meine Freunde und Gesellen lauern und ob ich nicht falle, meine Freunde. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Wenn sogar die Freunde gegen uns sind, auf die wir uns verlassen haben. Und dann kommt, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen zu Schanden werden. Und jetzt denkt man, kommt, Halleluja, lieber Gott, ich danke dir, dass du mir die Gewissheit gibst. Und zwei Verse weiter, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei der meinem Vater gute Botschaft brach und du hast einen Sohn. Der Tag soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat, ohne Erbarmen. Verstehen Sie, da ist einer erhoben in Gewissheit und sofort wieder abgestürzt. Das sind aufgescheuchte Seelen. Der Jeremia hat es gesagt, der Prophet Gottes. Psalm 42, dann Fortsetzung, Psalm 43. Was betrübst du dich, meine Seele? Immer wieder wiederholt als Kehrreim. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe mein Gott ist. Sogar Jesus hat das gekannt. Der starke Held, der Erlöser, der Heiland Gottes. der Auserwählte, an dem Gottes Seele Wohlgefallen hatte. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Ich kann nicht mehr. Im Buch Hiob heißt es, in der Klage Hiob, sogar ein Tagelöhner hat auch mal Recht darauf, das heißt Feierabend, jetzt ist genug. Wir haben in Kondor eine Riesenbaustelle, wo unser Gemeindehaus gebaut wird, da schaffen die polnischen, russischen Arbeiter, sowas habe ich noch nie gekannt und ich war ein Jahr lang Bauhelfer. Unheimlich. Aber wenn der Kapo pfeift um 6 Uhr abends, dann ist Sense, gell? Dann ist Feierabend. Dann können Sie es weglegen. Sogar ein Tagelöhner hat ein Recht darauf, dass Feierabend ist. Lieber Gott, du hast doch auch mal Feierabend für mich mit meiner Plage. Frag nach den Wegen der Vorzeit. In den letzten Wochen durfte ich ein treues Gemeindeglied bestatten, das durch Jahrzehnte der tiefsten Schwermut gegangen war. Und dem immer wieder ein Trost wurde, täglich, alle Morgen ist meine Plage da. Warum geht's den Gottlosen so gut? Und bei mir ist meine Plage jeden Morgen da. Die schweren Gedanken. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn, Sie haben es in einer der Bibelarbeiten diesen Tagen gehört, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Die rechte Hand, normalerweise, wenn Sie nicht Linkshänder sind, ist das die Hand, mit der wir auch vieles Falsche angepackt haben. Mit der wir beim Fernseher oft den Ausknopf so schlecht gefunden haben. Die rechte Hand, die mir oft auch ausgerutscht ist, da packt mich mein Herr. Dennoch. Es war Trost für diese Frau in Zeiten der Schwermut. Hilfe für eine aufgescheuchte Seele. Also, ich wollte sagen, die Zeugen Gottes kennen das. Selbst in der Bibel ist das bezeugt, bis hin zu Jesus. Es darf uns nicht irritieren, wenn unsere Seelen aufgescheucht sind. Die Frage ist bloß, wie wird Hilfe? Es gibt falsche Rezepte. Kurz ein paar Sätze zu den falschen Rezepten. Da heißt es, Vers 14, sogar Propheten und Priester, Vers 13, gehen mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volks nur obenhin, indem sie sagen, Friede, Friede und ist doch kein Friede. Die Stimmen, die besänftigen wollen, sind falsche Rezepte. Die sagen, ach, mach dir doch keine Gedanken, das geht vorbei. Du bist jetzt gerade in einer schwierigen Zeit. Und das Wetter hat gerade so Tiefdruck, das drückt auch auf unsere Seele. Und morgen wird es wieder besser, falls der Wetterdienst recht hat. Also falsche Rezepte. Friede, Friede. Nein, mein Herr klagt meine Seele an und fragt mich, ob ich wirklich gerettet bin. Und unser Herr will doch, dass es, wie es im Psalm 131 oder 132 heißt, meine Seele, in mir ist ruhig und still geworden, wie ein Kind bei seiner Mutter. Jeremia 6, Vers 20. Was frage ich nach dem Weihrauch aus Saba, nach dem köstlichen Gewürz, das aus fernem Land kommt? Eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig, eure Schlachtopfer gefallen mir nicht. Es gibt ein falsches Rezept der Religiosität. Man kann sich sogar in Meditation und in Gebet hineinsteigern, denk's oft bei manchen Großtreffen in Stadien, wenn berichtet wird von großen Christentreffen, ha, wie schön ist das, wenn der Becher umgeht mit dem Abendmahl, die Hunderte von Pfadfindern das Abendmahl austeilen, Halleluja, und die Chöre singen und die Band stimmt. Nein, sagt der liebe Gott, so nicht, so werden eure Seelen nicht gestillt. Nicht durch die Behauptung Friede, Friede oder durch emotionalen Schub, durch Religiosität. Fragt nach den Wegen der Vorzeit. Ein Josef, von seinen Brüdern verstoßen, verkauft in die Sklaverei, in der Sklaverei noch ins Gefängnis geworfen. Aber der Herr war mit Josef. Und er gab Glück zu, was er tat. Er wurde ein glückseliger Mann. Hebräischen Ish Hamatzlich, weil er bei dem Gott war. Fragt nicht so viel nach den äußeren Umständen, schreit nicht, der Herr hat mich verlassen. Und Jonathan ging hin zur Bergfeste und stärkte das Herz seines Freundes David in Gott. Diesen seelsorgerlichen Geschwisterdienst gibt es, dass da einer kam, mit ihm gebetet hat und sagt, der Herr ist auch noch da. Sodass später, 1. Samuel 30 wird es berichtet, als die Stadt, in der David mit seinen Leuten war, Ziklag von den Feinden überfallen war, die Frauen und Kinder weggeführt, die Stadt verbrannt und die Männer haderten mit David und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Gestern haben wir gehört, wie ein Bruder geweint hat in Wildbad im Gottesdienst. Es gibt auch das, dass man nicht mehr weinen kann, dass die Tränenquellen versiegen. Und David stärkte sein Herz in Gott. Vielleicht kommen da gar nicht mehr wohlformulierte Gebete über ihre Lippen, sondern bloß noch mein Gott. Und dann werden sie merken, dass Zeilen aus Gesangbuchliedern tragen. Du bist mein Gott, der in der Not mich wohlweis zu erhalten, drum lasse ich dich nur walten. Mein Erbarmer, sprich mir du dies in allen Nöten zu. Wenn selbst nicht mal ein Bibelwort mehr kommt, können Sie Ihr Herz in Gott stärken. Und hoffentlich haben Sie schon in Jugendzeit sich manche Gesangbuchlieder und Zeilen eingeprägt, die Gott wieder wie Saiten in Schwingung bringen kann. Der Herr hat seine Wege, Mose wissen das, seine Wege, die Kinder Israels sein tun. Und wir können nach diesen Wegen der Vorzeit fragen. Wie sieht es in unseren Tagen aus? Wege der Vorzeit. Gestern, vorgestern, vor ein paar Monaten, als ich körperlich und seelisch ziemlich am Ende war, habe ich viele Briefe bekommen, gute Briefe, gute Gedanken. Viel Fürbitte hat mich bis heute getragen. Aber entscheidende Hilfe war, als mir ein Geschwister-Ehepaar bloß die Sätze schickte, schön geschrieben, Heidelberger Katechismus, erster Artikel. Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich beides mit Leib und Seele nicht mein, sondern meines treuen Heilands Jesus Christus eigen bin, der mich mit seinem heiligen Blut so vollkömmlich erlöst hat. Ich gehöre nicht mir, ich gehöre nicht den Ärzten, nicht den Arzneien, nicht meinem Lebensdurst, ich gehöre doch ihm. Mal Wege der Vorzeit möchte ich einfach weitergeben. Nicht bloß bei Mose und Jeremia, sondern Gott schenkt auch seinem Volk quer durch die Geschichte Erfahrungen, nach denen wir fragen können, damit unsere Seele still wird. einer unserer Kirchengemeinderäte in meiner ersten Gemeinde in Ulm, ein guter, exzellenter, von der Stadt geschätzter Arzt, ist im Urlaub, am ersten Urlaubstag, schwer krank geworden, Herzinfarkt. In großer Unruhe der Seele. Und er hat mich kommen lassen, dass ich ihm Bibelworte sage. Er hat mir oft sogar vorgesagt, die Bibelworte, die ich sagen soll, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Du bist mein. Aber dann hat er gesagt, besorgen Sie mir doch ein Kruzifix, damit meine jagenden Gedanken sich festhalten können. Wenn einer dich versteht, dann der Mann am Kreuz. Wenn meine Sünden mich anklagen, das weiß ich vieles falsch gemacht. Du hast meine Sünden getragen, erbarm dich über mich, o Jesus. Es war ihm eine Hilfe. Frag nach den Wegen der Vorzeit. Das war nicht einfach bloß ein Geheimkult, was Merkwürdiges. Das Leiden Jesu konzentriert. Frag nach den Wegen der Vorzeit. Ich bin in diesen Tagen immer wieder gefragt worden nach meiner eigenen Großmutter, Johanna Busch. Ihr Sohn, der gesegnete Evangelist Johannes Busch, hat einmal nach dem Ersten Weltkrieg, als er junger Busch war, gesehen, wie die Großmutter aus dem Kohlenkeller, sowas gab es damals noch, den letzten Keller Kohlen hinaufgetragen hat zum Tante Marile. Was braucht die denn unsere Kohlen? Die kann doch zu uns in die warme Stube sitzen, hat er geklagt. Die Mutter hat gesagt, ich habe gebetet. Gott kann auch Kohlen schenken. Da hat der Johannes Busch, der spätere Evangelist und Jugendpfarrer, gesagt, Gott kann doch nicht wie Manna Kohlen regnen lassen. Liebe Mutter, das ist doch Idiotie, was du machst. Vielleicht hat er es nicht so scharf gesagt. Und am Mittag stand ein Wägelchen voll mit Kohlen vor dem Haus. Und die Mutter hat gesagt, siehst du, deshalb bete ich, ehe sie rufen, will ich antworten. Die Großmutter konnte oft mit uns Enkeln, als wir noch ganz klein waren, beten. So bloß die eine Zeile, eine Mauer um uns bau, dass dem Feinde davor grau. Und wir haben es dann erlebt, 1945, als die Amerikaner zwei Tage lang, nächtelang hatten sie das Dorf beschossen, dem das Haus der Großmutter war. Und wir waren in den sicheren Keller geflüchtet. Und die Großmutter blieb oben, ohne Angst, eine Mauer um uns bau. Und als dann die Amerikaner kamen, Maschinenpistolen im Anschlag, wurden wir, die wir schon meinten, der Krieg sei zu Ende, wieder in den Keller geschickt. Aber die Großmutter war den Feinden mit einer Kanne mit dampfendem Malzkaffee entgegengegangen, gastfrei, wie sie immer war. Und da haben die bloß gesagt, Ma'am, komm, sie durfte bleiben, eine Mauer um uns bauen. Dass dem Feinde nicht bloß davor grau, sondern dass man bewahrt bleibt durch den Herrn Jesus. Aber die Großmutter konnte auch ganz nüchtern sein, wenn Streit aufkam unter uns Enkelscharen und manchmal auch bei unseren Eltern, wenn sie in die Haare bekamen über politischen Fragen, da im Dritten Reich, da konnte die Großmutter sagen, das ist Stimmung vor dem Essen, schnell etwas essen. Ich habe das früher gar nie verstanden, ich habe mir gefespert, schwäbisch gesagt. Aber neulich stand sogar in der Apostelgeschichte, dass der Paulus sagt, kurz vor dem Schiffbruch, es ist 14 Tage, dass wir nichts gegessen haben, jetzt müssen wir zuerst mal essen. Also es kann auch ein geistliches Rezept sein, dass die aufgescheuchten Seelen zur Ruhe kommen. Wenn der Heilige Geist einem eingibt, jetzt brauchst du richtig Süpple oder ein Stück Brot, dass du wieder normal wirst. Ein junger Pfarrer, dessen Chef war gestorben in unserem schwäbischen Land und die ganze Last einer großen Arbeit lag auf ihm. Er wusste nicht aus und ein und Predigtvorbereitung. Da dieser schwäbische Gemeinschaftsmann, Stundenmann und Kirchengemeinderat gesagt, eus ums andere, eins ums andere, eus ums andere. Das war ein biblischer Rat. So war es schon dem Saul gesagt, tu, was dir vorhanden kommt, 1. Samuel 10. Es kann sehr vielfältig sein. Fragt nach den Wegen der Vorzeit. Da wird hier vom Apostel Paulus, der sagt, wir müssen was essen, über den Kirchengemeinderat, tu, was dir vorhanden kommt, bis hin zum David, da ich es wollte verschweigen, verschmachtet meine Gebärde, da bekannte ich meine Fühle von Wegen gezeigt werden, wie unsere aufgescheuchte Seele zur Ruhe kommen kann. Der Jesus wollte doch nicht noch mehr Druck machen auf uns. Ihr solltet richtig mir gehören. Ihr solltet ernsthafter bei mir sein, sondern mein Joch ist sanft. Kommt doch her zu mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz geworden, dass sie nicht helfen könnte. Selbst dort, wo die Seelen so aufgescheucht sind, selbst von einem Gottesmann Mose, dass er nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Lieber Gott, machst du, ich kann nicht mehr. Doch, bleib mal dabei. Gott hat einen Plan, mit seiner Hand einzugreifen. Und so dürfen wir ganz neu auch forschen. In der Bibel mit ihren Berichten, 2/3 der Bibel sind Berichte. Nicht einfach bloß Sagen oder Dogmen oder Gedanken, sondern Wege, die Gott gegangen ist. Fragt nach den Wegen und geht darin. Nehmt sie über, sind Ratschläge für euch, diese Vorgänge. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lieber Heiland Jesus Christus, danke, dass du schon so oft in unser Leben eingegriffen hast. Und danke für all diese Vorgänge, an denen wir nicht auslernen können. Wie du Menschen, kleine Menschen siehst, in der Unruhe ihrer Seele. Und wie du dann sagen kannst, fürchte dich nicht. Wie du nicht bloß das aufgewühlte Meer im See Genezareth stillen kannst, sondern auch unsere aufgescheuchten Seelen. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, das du für sie bereitet hast. Amen.